Die Jahresendrallye sorgt ja traditionell für ebenso viel Vorfreude wie Zweifel. Und heute haben wir zwei Experten eingeladen, die dieses Spannungsfeld perfekt verkörpern. Der eine sieht schon zartes Kursgrün sprießen, der andere hält das für optische Täuschung im Nebel der Marktrealität. Ein ideales Duo also, um herauszufinden, ob uns wirklich ein freundlicher Jahresausklang erwartet oder nur die jährliche Wiederholung des Börsenmärchens. Es könnte ja noch was gehen. Der Finance Fight Club steht an mit Volker Schilling von Greif Capital Management und Stefan Risse von Arcatis Investment. Schönen guten Tag, Herr Schilling. Schönen guten Tag, Herr Risse.
Hallo, Herr Kersche.
Herr Schilling, um mal mit Ihnen anzufangen, wenn wir jetzt mal so ganz nüchtern draufschauen, ist der Glaube an eine Jahresendrallye nun wirklich echte Marktlogik oder eher kollektive Hoffnungstherapie für Anleger?
Ich glaube, wir müssen nicht in die esoterische Ecke gehen. Also wir müssen nicht daran glauben. Wir müssen uns einfach nur die Tatsachen anschauen. Und ich möchte mal drei Gründe ins Feld führen, warum ich davon ausgehe, dass wir eine Jahresendrallye sehen werden. Das erste ist, die Gewinne bei den Unternehmen sind stabil. Die Gewinnwachstumsraten sind zweistellig in den USA im S&P über 10%. Wenn man die KI-Unternehmen anschaut, dann sogar um die 30%. Das zweite ist, wir sind in einem Zinssenkungszyklus, die Europäische Notenbank schon mehrfach, die US-Notenbank bereits zweimal. Vielleicht sehen wir sogar noch eine dritte Zinssenkung im Dezember. Also kein Gegenwind von den Notenbanken, im Gegenteil eher Rückenwind. Und das dritte Argument ist die Geldmenge. Geldmenge weitet sich aus in den USA, nicht stark, aber sie weitet sich aus. Also es ist genügend Liquidität da, was investiert werden muss. Und das sind für mich drei schlagende Argumente für eine Jahresendrallye. Und ich bin gespannt, was Kollege Stefan Risse anbringen will, dass es aus seiner Sicht keine Jahresendrallye gibt.
Herr Risse, diese Argumente haben eine gewisse Überzeugungskraft oder wollen Sie das etwa bestreiten?
Ja, ich will mal so ein bisschen was Erhellendes da hineinbringen, auch aus der Historie abgeleitet, weil das ist viel Hoffnung, die da transportiert wird von Volker Schilling, so das, was üblicherweise so zum Jahresende dann durch die Märkte schwappt an Blabla. Tatsächlich ist es so, dass auch das Platzen der Internetblase im Jahr 2000 ja davon geprägt war, dass Unternehmensgewinne damals gestiegen sind. Es ist nicht so, dass die S&P 500 Unternehmen in den Jahren, in den 10 Jahren davor oder in dem Jahr davor gefallen wären. Auch damals waren die Gewinne gut. Ich kann aber auch, muss nicht so weit in die Vergangenheit zurück, wenn wir das Jahr 2018 nehmen, wo wir im zweiten Halbjahr massiv fallende Kurse gerade zum Jahresende dann gesehen haben. Auch das war ein Jahr mit deutlichen Gewinnsteigerungen im S&P 500. Also nur weil die Gewinne steigen, müssen die Kurse nicht steigen. Dann kommen wir zum Thema mit den Zinssenkungen. Also da kommt eher Rückenwind vor den Notenbanken. Das ist aber eben auch so statistisch betrachtet, sind Kurse nach der ersten Zinssenkung der Fed weniger stark gestiegen als nach der ersten Zinserhöhung der Federal Reserve. Das liegt ja daran, dass Zinssenkungen ja immer dann kommen, wenn die Wirtschaft eher zur Schwäche neigt. Und wir haben dann eben bei gewissen Zinssenkungen Rezessionen gesehen und die haben dann die Kurse nach unten gebracht. Und davon hängt jetzt im Grunde alles ab. Nicht, ob die Fed jetzt die Zinsen senkt, ob sie im Dezember oder im Januar senkt, sondern kommen wir doch in eine Rezession in den USA, wovon ich eben ausgehe, aufgrund dessen allein, was der Shutdown angerichtet hat, aber auch durch das, was wir eben gesehen haben, was die Zollpolitik anrichtet. Und dann kommen wir zum Liquiditätsargument. Ja, M2 wächst wieder. Tatsächlich haben wir aber momentan Liquiditätsknappheit im Finanzsystem. Die Fed musste jetzt schon mehrfach Liquidität einschießen, weil wir bei der Reverse-Repo-Fazilität mittlerweile leer sind. Da ist nichts mehr da. Das dürfte kurzfristig viel größeren Einfluss haben als die Geldmenge M2.
Herr Schilling, kommt das bei Ihnen an?
Ja, ich höre wohl die Worte, doch die Schlussfolgerungen erschließen sich mir nicht ganz. Natürlich, dass die Fed hier auch die Geldmenge regelt, hängt natürlich auch mit dem Shutdown zusammen, den wir gerade in den USA gesehen haben. Und dass Bewertungen verhindern sollen, dass es zu Kurssteigerungen kommt, das ist ja auch kein Argument. Also der Umkehrschluss gilt ja auch nicht, Stefan. Dass nur, weil wir hohe Bewertungen haben, ist keine weiteren...
Das Wort Bewertungen habe ich gar nicht benutzt.
Ja, aber letztlich hast du den Vergleich gebracht mit dem Jahr 2000 und du hast auch 2018 genannt. Du hast gesagt,
aber da die Gewinne weiten sich aus. Aber da sind die Gewinne auch gestiegen im Vorfeld. Dein Argument war ja, die Gewinne steigen, deswegen steigen die Kurse weiter. Aber auch da war es so, also es war ja nicht so, dass bis März 2000 die S&P 500 Gewinne gefallen wären. Ganz im Gegenteil, die sind damals auch gestiegen. Auch ungefähr die gleiche Größenordnung wie aktuell.
Kursentwicklungen von Aktien langfristig den Gewinnen folgen. Also sind Gewinne nicht hinderlich für Kurssteigerungen. Also der Umkehrschluss, den halte ich für etwas absurd. Natürlich kann das passieren, dass Gewinne weiter steigen und trotzdem die Kurse nicht steigen. Aber dass sie hinderlich wären, das ist es ja auch nicht. Außerdem kommt noch hinzu, dass wir auch die Marktbreite sich verändert. Wir hatten ja eine ganz starke Konzentration auf wenige Aktien. Inzwischen kommen Branchen hinzu, wie Healthcare, wie Nebenwerte, wo wir auch Kurssteigerungen sehen, wo wir also nicht mehr nur auf wenigen Titel konzentriert sind. Was möchtest, komm, sag mir, warum du die Marktbreite nicht siehst?
Ja, die ist einfach gar nicht da. Also wir haben im S&P 500 sind dieses Jahr, obwohl der Index ja deutlich steigt, 42% der Unternehmen gefallen. Im Russell 2000 sind es über die Hälfte der Unternehmen, die fallen. In den letzten 3 Monaten haben es gerade mal 26% der S&P 500 Unternehmen geschafft, den Index out zu performen. Und die letzten Rekordkurse waren geprägt dadurch, dass wir einen Rekordtag gesehen haben, an dem doppelt so viele Aktien gefallen sind, wie gestiegen sind. Das gab es 2-mal in 54 Jahren. Das letzte Mal war das genau der Punkt, wo dann die BES 2022 oder der Bärenmarkt 2022 begann. Marktbreite, die muss man sich wirklich hinfantasieren. Die ist einfach statistisch überhaupt nicht herzuleiten.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wenn du ein paar Zahlen bringst, dann lass mich auch ein paar Zahlen bringen. Also wir haben ja gesehen, dass wir immer noch über 68% aller Unternehmen über der 200-Tage-Linie haben im S&P 500. Also selbst wenn wir etwas korrigieren, so wie in den letzten Tagen oder Wochen, heißt es überhaupt nicht, dass der Trend nach wie vor noch intakt ist. Und wir haben noch fast die Hälfte der Unternehmen sogar über dem 50-Tages-Durchschnitt. Marktbreite ganz abzustreiten ist falsch, vor allen Dingen, weil wir von einer extremen Konzentration ja kommen. Wir kommen ja noch von ganz wenigen Aktien, die angetrieben haben und jetzt sind es deutlich mehr geworden als diese wenigen Aktien. Dass wir noch nicht in einer vollen Breite sind, ist doch klar, weil wir kommen ja erst in die Jahresendrallye. Also wir brauchen ja eine Ausweitung der Breite und können noch nicht so weit sein, um so eine Jahresendrallye auch anzufachen. Deswegen ist das überhaupt kein, du verwechselst hier Strecke mit Richtung sozusagen. Ja, die Richtung ist doch klar vorgegeben aus meiner Sicht, weil es das Umfeld hergibt tatsächlich und wir haben ein stetiges Ritual, insbesondere bei Märkten, die von Momentum getrieben sind. Und dieses Jahr war ein unglaublicher Markt, der durch Momentum getrieben war. Das, was stark gelaufen ist, ist weiter stark gelaufen. Und das wird sich aus meiner Sicht am Jahresende nicht verändern. Im Gegenteil, wir werden eher Window-Dressing-Effekte sehen. Also das, was besonders stark gelaufen ist, werden sich die Leute weiter in ihre Bücher holen, um es zeigen zu können. Und das treibt aus meiner Sicht dieses Momentum weiter an.
Ja, was mir auffällt eigentlich bei Ihnen beiden, bei Herrn Risse noch viel stärker als bei Herrn Schilling, ist ja, dass Sie sozusagen die Geschichte bemühen. Also Herr Risse geht ja sehr, sehr stark in die Geschichte und Sie mit Ihrer Chartanalyse der 200-Tage-Linie ja auch, Herr Schilling. Nutzt es, wenn wir auf das schauen, was bislang passiert ist, um dadurch etwas abzuleiten, was in der Zukunft passieren könnte? Herr Risse.
Wir haben ja nur die Vergangenheit, die sich nie 1:1 wiederholt. Aber wenn man irgendetwas ableiten will für die Zukunft, dann kann man als Börsianer nur seine Erfahrungen bemühen, die Vergangenheit bemühen. Und dann muss man immer versuchen einzuordnen, was ist heute denn unter Umständen anders. Und natürlich kann man den Internetboom und auch das Platzen der Internetblase auch nicht 1:1 vergleichen mit dem, was wir heute haben. Gerade wenn wir uns diese großen Unternehmen anschauen. Das haben wir damals in dieser Größenordnung eben dann nicht gehabt. Gibt schon viele Parallelen, die mir dann eben auch eher Angst machen, warum wir auch vorsichtiger geworden sind. Und ich glaube, Volker Schilling und ich sind uns beide einig, das ist natürlich für Sie als Journalist, Herr Kerscher, ein dankbares Thema, Jahresendrallye, ja oder nein. Darauf kommt es am Ende aber auch nicht wirklich an. Und je kürzer das Zeitfenster ist, desto schwieriger ist es natürlich, Märkte richtig zu prognostizieren. Und insofern ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Jahresendrallye kriegen oder keine kriegen, kann nicht 90% sein. Einer von uns wird Recht behalten und das nächste Mal wird es umgekehrt sein. Das wissen wir beide, glaube ich, auch. Die Frage, die mich mehr interessieren würde, ist, wie ist denn der weitere Blick, wenn man jetzt über dieses Jahresende hinausgeht bei Volker Schilling? Ist da weiter Optimismus da, dass es weiter aufwärts geht, wie wir es im Grunde jetzt dieses Jahr gesehen haben? Oder gibt es da im Hause Greif Capital dann auch mal den Punkt, wo man sagt, boah, es wird dann irgendwann auch, selbst wenn wir jetzt aus dem Moment heraus nochmal eine Jahresendrallye bekommen, dann kommt doch irgendwann mehr Gegenwind.
doch immer wunderbar, wenn die Gesprächspartner die Moderatorenrolle selbst übernehmen, aber die will die Frage gerne aufgreifen, Herr Schilling.
Ja, also erstens mal unglaublich totale Zustimmung, dass das, was wir hier besprechen, ob es die Jahresendrallye gibt oder nicht, die ist nicht kriegsentscheidend für Anleger. Und Anleger sollten nicht deswegen in den Kapitalmarkt investieren, weil es diese Jahresendrallye vielleicht geben wird oder nicht geben wird, sondern der langfristige View, der langfristige Horizont, sich am Produktivkapital zu beteiligen, das ist die richtige Entscheidung. Und dann spielt auch der Zeitpunkt mal erstmal grob keine Rolle. Das zweite, die Frage, sehe ich weiterhin ein positives Marktumfeld? Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem, was wir an Bewertungen sehen. Und ja, auch ich sehe, dass es Branchen gibt, die ambitioniert bewertet sind, die man vielleicht auch im historischen Kontext für teuer halten kann. Aber ich habe noch nie erlebt, dass so eine Blase oder auch vielleicht so eine Übertreibung dadurch aufgelöst wird, dass alle am Mahnen sind darüber. Mich würde es eher beunruhigen, wenn wir nicht so viele Mahner hätten momentan, wenn wir also viel mehr Euphorie hätten oder Zustimmung über diesen tollen Erfolg, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, als das, was ich jetzt sehe. Was ich sagen will, es stimmt mich eher froh, dass Stefan kritisch ist, dass viele andere kritisch sind, dass sie anmahnen, es könnte zu einer hohen oder zu einer Überbewertung in diesem Sektor kommen und dass es dringend Korrekturen bedarf. Das stimmt mich froh deshalb, weil es keine Euphorie ist, die wir an den Märkten sehen. Auch bei den Stimmungsindikatoren sehen wir das nicht, dass wir hier große Euphorie an den Märkten haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, das ist der große Unterschied, den du ja auch angesprochen hast, Stefan, zwischen der Dotcom-Blase und jetzt. Wir haben jetzt viele Unternehmen, die richtig viel Geld verdienen. Ja, wir hatten damals Unternehmen, die, wo wir uns drüber unterhalten haben, berechnen wir ihren Wert aufgrund ihrer geringeren Cash-Burn-Rate. Ja, jetzt haben wir Unternehmen, die wirklich profitieren und unglaublich satte Gewinne einfahren. Ich erinnere nur daran, Nvidia kommt diese Woche Mittwoch wieder mit Zahlen. Wir sehen also, dass es ein enormer Pluspunkt ist, auch viel Geld zu verdienen, um seine Bewertungen damit auch rechtfertigen zu können. Und für die Vorschau fürs nächste Jahr, naja, wir werden einen neuen Fed-Chef bekommen in den USA. Der wird von Trumps Gnaden dort agieren und wir werden sehen, wie die Märkte darauf reagieren, wie die neue Ausrichtung der Fed dann auch immer aussehen mag. Aber ich glaube, wir bewegen uns, da sind wir uns einig, schon aufgrund allein des politischen Willens auf weitere Zinssenkungen zu. Und daher werden aus meiner Sicht der Rückenwind in der Hinsicht begünstiger sein für die Kapitalmärkte. Und es mangelt auch an Alternativen. Also was ist die Alternative zur Anlage am Aktienmarkt? Der Immobiliensektor in den USA, die Anleihen in den USA, die Private Equities. Also ich sehe keine wirkliche Alternative. Wir haben auch gesehen, dass Gold schon eine wahnsinnige Rallye hingelegt hat. Rohstoffe könnten für mich noch in einzelnen Bereichen Alternative sein. Aber im Kern sind es die guten, etablierten Unternehmen, die weiterhin Gewinnwachstum zeigen, in die man auch im nächsten Jahr investieren soll.
Ja, Herr Schilling, wir jetzt einmal quer durch den Gemüsegarten. Da war ja von Gold über Rohstoffe eigentlich alles dabei. Den Jahresausblick, den sollten wir gleich nochmal extra besprechen. Den Jahresausblick 2026 von Ihnen, Herr Risse, habe ich nur ein völlig verzweifeltes, das stimmt doch gar nicht, gehört.
Ja, vor allem, wenn es um das Thema Euphorie geht. Das ist eine große Fehleinschätzung, wenn man da nun mal eben so drüber huscht und sich dann meinetwegen den 4-Greed-Index anguckt, der gar kein echter Sentiment-Indikator ist, sondern im Wesentlichen Trendindikatoren abbildet. Da ist ein Sentiment-Indikator drin, ein reiner Spot-Call-Ratio. Das ist tatsächlich auf Rekordniveau im Sinne von Gier und Optimismus. Und was in vielen Stimmungsindikatoren nicht erfasst wird, da gibt ja diesen AAII, die American Association of Individual Investors, stimmt, da ist die Euphorie nicht sichtbar. Aber das ist ein uraltes Ding, wo, glaube ich, auch uralte Privatanleger abstimmen jede Woche. Wenn wir uns angucken, was die Leute machen, die wahrscheinlich bei den Neobrokern sich aufhalten, Robinhood oder auch hier in Deutschland bei Trade Republic, aber bleiben wir in den USA, dann sehen wir eine unfassbare Euphorie bei Privatanlegern. Wir haben Rekordvolumina in gehebelten, das gibt Rekord in gehebelten ETFs auf Einzelaktien, wie in Nvidia, da kaufen die Leute diese Dinger mit einem fünffachen Hebel. das Vermögen der unteren 50% der Amerikaner, die nur 2,5% des Vermögens besitzen zugegebenermaßen, aber die als Konsumenten trotzdem nicht unwichtig sind, hat sich seit Corona von 100 Milliarden auf 500 Milliarden verfünffacht. Und so stark ist der S&P 500 seit Corona nun nicht gestiegen. Das heißt, die Arbeitnehmer auch mit solchen Hebelinstrumenten haben immer mehr Geld in die Aktienmärkte gesteckt, warum ich eben auch glaube, dass die amerikanische Konjunktur massiv am Aktienmarkt hängt. Und wenn der runterkommt, dann kriegen wir allein auf der Konsumseite schon eine Rezession. Und in Amerika hängt die Konjunktur derzeit sowieso schon weniger am Konsum, also das Wachstum, als an diesen Hyperscaler-Investitionen, die unter Umständen in dem Maße auch nicht weitergehen, weil der Strom gar nicht mitgeliefert werden kann. Aber kommen wir nochmal zurück. Bleiben wir noch bei der Stimmung an den Märkten. Es war Volker Schilling doch auch im Jahr 2000 so, dass Leute gewarnt haben und nicht wenige gewarnt haben. Costolani in Deutschland wahrscheinlich die prominenteste Stimme mit seiner Warnung 1998 schon im September. Keine Frage, mit der neue Markt ist ein Betrug. Es wird irgendwann ein Blutbad geben, kann man sich auf YouTube angucken. Warren Buffett, dessen Vorträge aus Protest in Harvard verlassen worden sind. Da sind Studenten rausgegangen, obwohl der große Warren Buffett einen Vortrag gehalten hat, weil der denen gesagt hat, Leute, das wird alles böse enden. Und es endete böse. Es gab Fondsmanager, die damals aufgegeben haben. Also, was ich damit sagen will, wie weit der Wahnsinn noch zu treiben ist, weiß ich auch nicht. Aber dass wir teilweise schon Wahnsinn erreicht haben. Und wenn wir dann fernab der Magnificent Seven uns das mal angucken, Volker Schilling. Ja, mal abgesehen von Tesla, die muss man, glaube ich, immer so ein bisschen ausklammern, sind das tolle Ergebnisse. Aber wir haben wieder ein Zero Million Dollar Club. Und zwar sind das Unternehmen in Amerika, die alle Milliardenbewertungen haben und die zwischen 0 und 10 Millionen Dollar Umsatz haben. Und das sind die Aktien. Also die Aktienkategorie in den USA, die am stärksten gestiegen ist, ist Nasdaq. No Revenues. Und das ist genau das, was wir 2021 gesehen haben. Die Retail Favorites, die Non-Profitable Techs sind 2021 am besten gelaufen. Und das alles spielte sich ab, bevor dann doch es runterging und dann aber auch mit den großen Hyperscalern runterging. Als Apple 1 Milliarde wert war, bin ich eingeladen worden, glaub von NTV, aufs Parkett. Das ist ja 3-4 Jahre her. Jetzt sind wir bei 1 Billion. Jetzt sind wir bei 5 Millionen bei Nvidia. Das sind schon mehr als das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Ich weiß, dass die Zahlen schon gut sind, aber ein Ausblick, eine Prognose, die dann ein bisschen weniger optimistisch ist als das, was der Markt einpreist. Und wir haben ruckzuck 30% Kursverluste auf diesen Aktien. Das will ich nur sagen. Novo Nordisk ist da ein schönes Beispiel. Da sind sogar 70% geworden.
Sehen Sie das? Zumindest in Teilen ähnlich. Also ich meine, einen gewissen Wahnsinn gibt es ja durchaus an den Börsen.
Der Schilling. Ich wüsste nicht, wann die Börsen mal normal gewesen sind. Also der Wahnsinn gehört mit dazu, um Kurse ja auch zu machen. Und eine Rallye lebt ja geradezu davon, dass die Bewertungen hoch, höher und noch höher gehen. Also es ist, solange die
Märkte... Davon lebt eine Übertreibung, aber nicht eine Rallye. Eine Rallye lebt davon, dass die Gewinne steigen bei, ja, gleichbleibenden Bewertungen.
Was tun Sie, Stefan? Ich sehe nicht, dass die Gewinne...
Ja, aber die Bewertungen sind halt viel stärker gestiegen als die Gewinne. Ist einfach so. In den letzten 5 Jahren...
Ja, aber du zitierst André Costolani immer, lass den Hund doch auch mal nach vorne laufen. Das ist doch...
Er kommt aber irgendwann wieder zurück. Und ja, das ist die Frage, wann wird das passieren? Und es muss irgendwann passieren, weil wir zu weit weg sind. In allen Bewertungsmaßstäben.
Du weißt, also, dass auch das Herrchen...
Weil Sales in Amerika Herrchen, ist so hoch ja, wie noch nie in der Geschichte.
Auch das Herrchen bewegt sich vorwärts, Stefan. Also es ist ja nicht so, ich will ja nicht ausschließen, dass es Marktkorrekturen auch mal wieder braucht und auch notwendig sind. Aber ich sehe das nicht als ein Unterbrechen der aktiv intakten Rallye, die wir sehen, eigentlich schon seit Jahren hinweg momentan. Es gibt für mich momentan keinen Auslöser, keinen Grund, den ich erkennen kann, warum diese Rallye zu stoppen ist. Nur die Bewertung reicht mir da nicht. Wir haben genug Liquidität, wir haben genug die investieren wollen und wir haben Rückenwind von Seiten der Notenbanken. Es ist ja nicht nur die Zinssenkungen, man hat auch das Quantitative Tightening aufgegeben, also man wäre auch wieder bereit, die Bilanzen zu verlängern von Seiten der Notenbanken. Wir sind ein bisschen im Blindflug auch momentan unterwegs. Durch den Shutdown haben wir ja auch gar keine Zahlen, wie es denn aktuell aussieht in den USA. Die werden jetzt erstmal nachgereicht werden. Wir kriegen jetzt die Arbeitsmarktdaten diese Woche. Wir werden dann auch wieder Wirtschaftswachstumsdaten kriegen. Wir sind ja so ein bisschen momentan da kostenlos unterwegs. Und wenn die vielleicht interessanterweise besser sind als das, was man erwartet, sind wir nur einen kleinen Steinwurf davon weg, diese Rallye wieder fortzusetzen. Und gerade du hast ja diese ganzen jungen Anleger oder die Privatanleger bei den Neobrokern angesprochen, die werden nicht aufhören zu investieren, weil sie gelernt haben, dass es bisher funktioniert hat. Und solange das intakt ist, glaube ich nicht, dass wir schnell ein Absacken des Aktienmarktes sehen, aus einem Grund, den du selbst genannt hast. Und der ist, dass gerade Donald Trump sein eigenes Schicksal auch ja immer wieder an die Entwicklung des Aktienmarktes gekoppelt hat und auch den gefühlten Reichtum der Amerikaner durch den Aktienmarkt. Und ich glaube, er wird alles dafür tun, um diesen Aktienmarkt am Laufen zu halten, sei es durch seinen Einfluss auf die Notenbanken, sei es durch Steuererleichterungen, sei es durch die Zollabkommen, was auch immer.
Also unterschiedlicher Meinung habe ich sie beide ja noch nie erlebt. Das macht ja richtig Spaß.
Da sieht man aber eben auch, dass unsere Häuser ganz offenbar eine ganz andere Philosophie haben. Wir sind halt Value-Investoren. Wir versuchen nicht, auch wenn ich das natürlich hier mache, aber wir versuchen in erster Linie nicht, den Markt zu prognostizieren, sondern wir investieren in Unternehmen und gucken uns an, was sind die erwartbaren freien Cashflows und was muss ich dafür bezahlen. Und wenn man nach dem Maßstab geht, ist es halt heute sehr teuer. Und weil der Buffett das ja genauso macht, sitzt der eben auch, selbst wenn er jetzt bei Alphabet mal eingestiegen ist mit einer Position, weil die wahrscheinlich als die KI-Gewinner sehen, aber sitzt der auf dem höchsten Berg an Cash, absolut gesehen sowieso, das ist aber auch keine große Kunst, weil sein Unternehmen ist ja auch mal mehr wert, aber auch in Relation zu seinem Portfolio, weil der natürlich auch diese relative Attraktivität von Aktien zu Anleihen betrachtet und Aktien haben keine Risikoprämie mehr und die Statistik sagt halt auch eins, wenn wir denn nicht, also was Volker Schilling im Grunde hier tut, ist zu sagen, diesmal ist alles anders. Das erste Mal in 400 Jahren Börsengeschichte. Denn wenn es nicht anders ist, dann ist die erwartbare Rendite, die wir jetzt haben für die nächsten 10 Jahre, maximal 1-2%.
Das stimmt denn, nur,
denn,
Stefan.
Wenn wir Bewertungen wie jetzt beim S&P 500 hatten, war auf ein Jahr 30% plus und 30% minus drin, roundabout. Aber auf 10 Jahre waren nicht mehr als 1-2% drin. Das ist halt das, was die Geschichte sagt. Danach gehe ich. Und es macht eben auch Sinn, weil die Erträge, die kommen, diese Bewertung nicht rechtfertigen. Nur wann Überbewertungen korrigiert werden, das ist halt wahnsinnig schwer. Da muss man dann eher eben in die Stimmungsindikatoren gucken. Und da hat Volker Schilling natürlich auch recht. Es gibt Stimmungsindikatoren, die diesen Optimismus nicht ausdrücken. Also die klassischen, die älteren, die wir kennen. Gibt aber auch welche, die es tun. Du weißt, die Cash-Reserven der Fondsmanager sind bei 3,8. Das ist sehr, sehr niedrig und oft ein Maß gewesen, wo es zu Korrekturen kam. Aber zugegebenermaßen, die Privatanleger USA, die von der AAII gemessen werden, die sind nicht wirklich euphorisch. Und meinetwegen jetzt den 4 Greed insgesamt ist der eben auch nicht super optimistisch. Also man sieht wieder, es ist am Ende, wir lieben das ja beide, einfache Börsenweisheiten auch zu geben als Orientierung. Aber wenn man dann wirklich reingeht, dann sind die Schattierungen doch eben sehr, sehr stark und es ist nicht so ganz einfach.
Lassen Sie doch jetzt mal den.
Ich möchte noch was zu dem Thema Bewertung sagen, weil du auf deinen Value-Ansatz hier auch nochmal Wert gelegt hast, Stefan. Es ist ja nicht so, dass wir alles über einen Kamm scheren können, schon gar nicht in dem sehr differenzierten amerikanischen Aktienmarkt. Schau dir die Healthcare-Titel an als Beispiel.
Ja, klar, sind wir auch stärker drin deswegen. Haben ja, wir auch gelitten die letzten Jahre.
Siehst, du argumentierst über den ganzen Markt, aber der ganze, und das ist ja das, was ich vorhin sagte mit der Marktbreite. Wir haben Sektoren, wir haben Branchen, die sind überhaupt nicht überbewertet. Dazu gehört für mich das Rohstoffthema, dazu gehört auch Energieaktien, dazu gehört auch Healthcare. Und das sind Themen, wo wir ja gerade sehen, dass Investoren wie ihr, die sehr stark auf Value Wert legen, auch umschichten gerade. Das sorgt ja für die Marktbreite. Das sorgt ja dafür, dass jetzt Aktienwerte im Kurs anspringen, die wir vorher gar nicht gesehen haben, die eben unterbewertet waren, jetzt gekauft werden. Und das trägt ja dazu bei, auch einen Wechsel innerhalb des Index zu erzeugen, der uns auf neue Hochs auch schieben kann. Es wird nicht ganz gehen ohne diese großen Cashmaschinen, die wir gerade sehen, weil sie die Indizes dominieren. Also dagegen wird es ganz schwierig, neue Hochs zu machen. Aber die müssen ja nicht mehr so stark steigen. Es reicht ja, wenn wir in der Breite etwas etwas anziehen. Und du hast ja selber hier, du wechselst ja gerade auf meine Seite, du hast die Stimmungsindikatoren angesprochen. Wir sind noch aus meiner Sicht, und du hast ja das miserable Timing dieser Superinvestoren auch angesprochen. Du kanntest Costolani sehr gut, hast selber gesagt, 98 war das der Fall. Und du weißt selbst, wie sich die Börsen zwischen 98 und 2000 entwickelt haben. Da ging es nämlich erst richtig los mit der Rallye. Also deswegen, ich glaube, man kann sich's gar nicht leisten als Investor, versuchen jetzt den Markt zu timen. Weil dort werden regelmäßig ja die meisten Verluste produziert in diesem Timing. Man muss im Markt investiert sein. Und egal, ob ich jetzt recht habe und keine Jahresendrallye kommt und es eine Korrektur kommt. Trotzdem ist es richtig, im Markt investiert zu sein. Und es obliegt ja uns als Fondsmanager, ihr im Value-Bereich, wir vielleicht auch mit einem etwas stärkeren Wachstumsansatz, die Aktien zu finden, die auch in einem schwierigen Marktumfeld entweder profitieren können oder sich zumindest halten können. Das legitimiert uns ja als Fondsmanager, dass wir eben nicht, wie du sagst, immer recht haben müssen. Das wissen wir beide, dass wir oft genug falsch liegen, dass wir aber mit dem Geld, was uns Investoren anvertrauen, so umgehen, dass wir in auch schwierigem Marktumfeld gut durchkommen. Das ist doch unsere Aufgabe.
Wir werden langfristig durchkommen. Langfristig ist ganz wichtig.
Ja,
also wir sind jetzt ja auch nicht komplett in Cash. In den Aktienfonds sowieso schon nicht, weil wenn jemand einen Aktienfonds kauft, erwarten wir, dass er Aktien haben will und nicht Cash haben will. Nur in der Tat, wir schichten da um andere Titel. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn wir tatsächlich so einen Platzen einer KI-Blase bekämen, dass auch wie 2000 erstmal alles unter Druck kommt, weil die Realwirtschaft, also mal außerhalb von KI, unter Umständen eh schon in der Rezession ist, weil industriell läuft es wirklich nicht gut außerhalb von KI. Also das kann schon alles unter Druck kommen. Ich glaube, man sollte darauf gefasst sein. Und eben, deswegen bin ich auch so scharf in meiner Ausführung, die Zuschauer hier, da bin ich mir sicher, die haben fast alle MSCI World da irgendwo liegen. Und da sind die 10 größten Unternehmen, sind US-Unternehmen. Über das Dollarrisiko haben wir noch gar nicht geredet, die Anleger betrifft, die aus dieser Perspektive investieren. Und davon sind 9 Technologieunternehmen, die irgendwie mit einem KI-Boom hängen. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig zu wissen. Dass es gerade auch in der zweiten Reihe viele tolle Unternehmen gibt, die abliefern und die ganz tief bewertet sind. Wir haben deswegen extra nochmal einen Small-Cap-Fonds aufgelegt. Das ist ohne Frage richtig.
Ich sehe hier Kopfnicken. Herr Risse, würden Sie mir jetzt auch noch zum Abschluss das Wort erteilen? Das finde ich ja großartig.
Herr Kerscher, ich erteile Ihnen das Wort.
Ich bin Ihnen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ja dankbar, möchte ich sagen. Ich finde es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir könnten auch noch Ewigkeiten weiterreden. Also was ich auf jeden Fall auch mitnehme, ist, dass diese Frage, ne, Jahresendrallye, ja oder nein, das ist eine Frage, die sich, ich sag mal, zumindest bei den seriösen Anlegern oder so eigentlich nicht stellt, weil wir in längerfristigeren Zeiträumen denken müssten. Aber vielleicht doch abschließend noch ein relativ kurzes Statement. Wenn wir von der Jahresendrallye jetzt zum Jahresausblick 2026 wechseln. Was, Herr Schilling, wie lautet Ihre Prognose? Und dann abschließend kurz, Herr Risse, wie lautet Ihre?
Ich habe es ja schon angelegt vorhin, dass ich eher ein Umfeld sehe, das für Aktien spricht. Ob wir nochmal so ein wahnsinniges Jahr hinlegen wie dieses Jahr, das halte ich auch für schwierig. Wir werden uns, und da hat Stefan recht, daran gewöhnen müssen, kleinere Brötchen zu backen, was die Erträge am Aktienmarkt betrifft. Aber das Umfeld für Aktien ist aus meiner Sicht intakt. Bekommen wir keine Ereignisse, die wir heute noch nicht kennen, die das zum Kippen bringen, ist das Umfeld für mich völlig ausreichend, um ein hohes Maß an Vertrauen zu haben, weiterhin in gute, hervorragende Unternehmen, Branchen und Sektoren zu investieren und auf die Aktienanlage als Kern meines Investments zu setzen. Und ich würde natürlich sofort meine Meinung ändern, wenn wir Ereignisse sehen am Kapitalmarkt, die das widerlegen, in Form von beispielsweise stärkeren geopolitischen Auseinandersetzungen, Kriegen, die wir vielleicht nicht kennen, oder vielleicht Betrugsfällen, die wir noch nicht kennen, oder eventuell im großen Stil dann Enttäuschung der großen KI-Unternehmen. Aber das sind alles Dinge, die ich jetzt nicht sehen kann und deren Risiken ich momentan mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit einschätze. Ich würde sagen, 80% steigende Aktienkurse in 2026, 20% bei den Risiken, die ich genannt habe.
Herr Risse, können Sie auch kurz oder sollen ich während Ihrer Antwort noch eine Runde spazieren gehen?
Das überlasse ich jetzt ganz Ihnen. Also Betrügereien haben wir schon gesehen im Private Debt, also im privaten Kreditbereich, Stichwort First Brands. Und wie hat Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, gesagt, wo eine Küchenschabe ist, da sind meistens noch mehrere. Also das ist noch so eine Blackbox, die da ist. Aber Ihre Frage ganz klar zu beantworten, Herr Kerscher, wenn wir in einem Jahr hier wieder in dieser Konstellation sprechen, werden die Kurse tiefer stehen als aktuell. Ich glaube, 26 wird ein schwieriges Jahr. Ich glaube, ab jetzt eine schwierige Börsenzeit. Und Vorläufer dafür sind für mich die Kryptos. Denn der Bitcoin ist bereits deutlich unter Druck und der sollte doch, wenn M2 steigt, immer nur weiter steigen. Das ist doch das, was ich da in den letzten Wochen gehört habe. Insofern, das ist für mich so ein bisschen, hat für mich so ein bisschen Vorbildcharakter. Und dann schauen wir doch mal am Jahresende, wer recht gehabt hat in Bezug auf die nicht so wichtige Frage, ob wir eine Jahresendrallye bekommen oder eine Jahresrallye bekommen und in einem Jahr dann, ob es denn besser war, erstmal ein bisschen weniger investiert zu sein oder ein bisschen mehr investiert zu sein. Und damit habe ich Ihnen auch die Abmoderation im Grunde schon abgenommen. Sie können sich verabschieden.
Wunderbar, das ist ausgesprochen. Vielen Dank an dieser Stelle, aber es war also ungewöhnlich gegensätzlich, sehr leidenschaftlich und wir werden das wiederholen und fortsetzen. Der Finance Fight Club war das mit Volker Schilling von Greif Capital Management und Stefan Risse von Akatis Investment, dem heimlichen Moderator dieser Sendung. Ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Vielen Dank an Sie beide.